Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 98 beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Ja, wir wagen einen zweiten Versuch mit Tim Notdurft. Hast du auch ein Déjà-vu?
Das ist ein Déjà-vu, ja. Wir starten den zweiten Versuch, diesmal hoffentlich erfolgreich.
Ja, wir haben, glaube ich, den Fehler gefunden. Rüdiger, unser Pressesprecher. Ich meine, wir müssen ja ganz kurz so ehrlich sein in dieser Dreierrunde, in der wir hier immer traut zusammen Podcasts aufzeichnen. Wir sind dann alle keine Techniker, ne?
Nein.
Am Ende lag es an einem Kopfhörer, den der Rüdiger dann einfach rausgezogen hat und dann war es weg. Also irgendwie hat er da... Dass ein Kopfhörer dann da so Störungen reinbringen kann, ist schon Wahnsinn. Aber wir machen alle 5 Minuten Pause, checken, ob alles da ist, was wir aufgezeichnet haben. Diesmal machen wir 3 Backups, damit das nicht nochmal passiert. Das ist ja wirklich schon mal passiert, ne? Aber ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Das ist das zweite Mal, dass uns eine Folge verloren gegangen ist. Nur die erste haben wir tatsächlich nicht nochmal neu aufgezeichnet. Okay. Das war damals Mess Mensa. Mhm. Und da wurde uns von einigen Fans sogar vorgeworfen, dass wir die absichtlich haben verschwinden lassen, weil da schon klar war, dass Metz geht.
Ach so.
Aber was halt auch damals irgendwie lost in Technik so gewesen ist. Ja. Also, ja. Bei dir probieren wir es jetzt heute einfach nochmal. Ich habe auch das Briefing recycelt. Ist halt jetzt alles nicht mehr so, also... Wir können ja mal einmal quer gucken, was es so gab an Themen. Wir fragten uns, wie es wohl gegen Berlin wird. Im Pokal.
War die Gemütslage noch ein bisschen eine andere nach dem Spiel gegen Eisenach?
Das stimmt. Und jetzt aber vor Eisenach. Und jetzt
ist ein Stück weit vor Eisenach, das stimmt.
Es ist ein Wahnsinn. Ja, also wir sind wieder im Videoraum der Rhein-Neckar-Löwen im Kronauer Trainingszentrum. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in die erste Kategorie.
Löwen aktuell.
Ja, dieses Mal sprechen wir über 3 Siege zuletzt. Wir sprechen über Sieg im Pokal gegen die Füchse. Wir sprechen über Sieg in Potsdam. Die Hanning-Wochen quasi gut überstanden. Und wir sprechen über einen Sieg in Göppingen. Also habt ihr gerade so das Selbstbewusstsein auch zu sagen, wir haben jetzt mal eine Serie und da sind wir auch positiv gestimmt, dass wir die mal durchziehen können?
Absolut. Da tragen die 3 Siege natürlich dazu bei. Begonnen hat alles mit dem Heimspiel gegen Berlin im Pokal, wo wir eine sehr, sehr gute Leistung abgeboten haben. Und das konnten wir in Potsdam und in Göppingen bestätigen.
In Heidelberg brannte die Luft, die Halle, sogar so, dass sich die Rhein-Neckar-Löwen am selben Abend noch bei den MLP Academics entschuldigt haben, falls die Halle am nächsten Tag nicht mehr brauchbar gewesen sei, was zum Glück nicht der Fall war, aber das war schon heftig, oder?
Ja, es war schon cool. Also ich habe da zum ersten Mal gespielt, auch von letzter Saison. Die Jungs, die letzte Saison auch schon da waren, haben viel berichtet darüber, aber ich finde, es hat es nochmal getoppt mit unserem Spiel, mit der Halle. Das war schon cool und hat Spaß gemacht.
Vor allem das Spiel auch noch so zu drehen, das fand ich halt stark. Ne? Weil wenn du jetzt dann irgendwie von Anfang an gut reingekommen wärst, sage ich mal, du hast dann so einen Flow gegen ein Spitzenteam und kannst den einfach weiterreiten. Aber gegen so ein Team wie Berlin wiederzukommen nach, ich glaube, Top-Peak-Rückstand war, glaube ich, 6 oder 7-1 von beiden. Und dann nochmal so zurückzukommen. Ja. Das hat mir sehr, sehr viel Respekt abgerungen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ihr auch so geduldig gespielt habt.
Ja, da war unsere erste Halbzeit nicht optimal, aber wir sind immer bei uns geblieben und konnten so Stück für Stück in der zweiten Halbzeit auch durch viel Tempo uns ranrobben. Dann hat Berlin vielleicht ein oder andere Korn weniger gehabt und das haben wir dann ausgenutzt, sodass wir das Spiel gewonnen haben.
Danach ging es direkt nach Potsdam. Da müssen wir jetzt nicht lange um den heißen Brei herumreden. Das ist ein klarer Pflichtsieg. Die haben 0 Punkte. Da hatte ich auch das Gefühl, dass ihr euch dort nicht wirklich schwer getan habt, aber doch schwerer, als ich erwartet hätte. Man merkt es auch so ein bisschen. Also wenn man dann so die Torhüterleistung vielleicht auf ein normales Niveau rechnen würde, dann wird es gegen Potsdam eventuell sogar eng.
Ja, ich finde, wir hatten da ein bisschen das Problem, dass wir nicht gleich mit 5, 6 Toren in Führung gegangen sind, sondern hatten da auch den ein oder anderen Abschluss, der nicht erfolgreich war, dann ein oder anderen technischen Fehler zu viel, sodass wir immer vorne waren, aber nie das Spiel so richtig zugemacht haben. Oh. Es war nie eng. Ich war mir auch während dem Spiel immer sicher, dass wir das Spiel gewinnen, aber so einen richtigen Durchmarsch war es nicht. Letzten Endes kann man Schlussstrich darunter ziehen und sagen, wir haben die Aufgabe erfolgreich gemeistert, wir haben 2 Punkte gemacht, alle sind gesund geblieben und wir können weitermachen.
Dann ging es nach Göppingen, das war in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Angstgegner, aber ich glaube in Göppingen hatten wir tatsächlich schon relativ lange nicht mehr so souverän gewonnen. Ja, das war wahrscheinlich ein ganz, ganz besonderes Spiel für Basti Heimann, für dich aber auch, du kommst auch aus der Ecke. Wie hat sich das angefühlt für euch?
Also für mich persönlich war es aus Balinger Sicht oder als Ex-Balinger Sicht natürlich das größte Derby, das der Verein hat, von dem wirklich was Besonderes. Meine Familie war auch dort, ein oder anderes bekanntes Gesicht ist extra gekommen. Von dem her war es was Besonderes, aber auch die Hürde haben wir gut genommen und relativ souverän das Spiel gewonnen.
Fand ich auch. Hast du mit Basti mal gesprochen vorher? Wie war es für ihn? Also wie war dein Eindruck von seinem Nervenkostüm?
Ja, ich finde auch, wenn ich so zu Ex-Verein gekommen bin, da darf man sich nie die Lage irgendwie größer machen, als sie letzten Endes ist. Oh. Das hat er, glaube ich, auch versucht. Er hat sich gefreut auf seinen Ex-Verein, auf die alten Gesichter. Kam dann auch gut ins Spiel rein, sodass das alles gut lief.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, also gerade läuft es gut, läuft es relativ souverän. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann habt ihr jetzt am Wochenende erstmal einen brutalen Brocken. Es geht nach Hannover. Die sind gerade mit Melsungen zusammen an der Tabellenspitze. Was erwartest du da für ein Spiel?
Ja, ich erwarte ein schwieriges Spiel für uns. Hannover hat das Selbstverständnis aktuell, einfach jedes Spiel gewinnen zu können. Und ich glaube, sie machen sich weniger Gedanken darüber, was passieren könnte. Sie versuchen sich auf sich zu konzentrieren und ihr Spiel abzureißen. Und dann haben sie einfach das Selbstvertrauen, dass es läuft. Dort auch aktuell wahrscheinlich ein kleiner Handball-Hype. Ich glaube, die Halle wird wieder voll sein, sodass das ein schwieriges Spiel wird. Haben aktuell wahrscheinlich die 2 heißesten Spieler mit Ustjins und Fischer auf ihren Positionen. Aber ich finde, auch da läuft so ein bisschen Kulesch auf Rückraum links oder Edwardson auf Rückraum Mitte so ein bisschen unterm Radar, weil die anderen einfach so gut performen, sodass das eine geschlossene Mannschaft dort ist, auch ein gutes Torhüter-Team. Aber wir haben jetzt noch die Trainingseinheiten, die wir noch haben, werden wir gut nutzen, um dort auch mit Selbstvertrauen, das wir uns in den letzten Spielen erarbeitet haben, auch selbstbewusst auftreten können.
Zwischendurch hattet ihr Pause, gezwungenermaßen. Das Spiel gegen Gummersbach wurde abgesagt. Einen Tag vorher, hast du sowas schon mal erlebt, außerhalb von Corona?
Nee, also sowas habe ich noch nicht selber erlebt. War auch eine bisschen komische Situation, weil tatsächlich abends auf der Couch die Nachricht kam, dass das Spiel nicht stattfinden wird. So wie es jetzt aktuell aussieht, geht es den Jungs aus Gummersbach wieder besser, sodass es eine ungewöhnliche Situation war. Wann das Spiel stattfinden wird, steht aktuell noch nicht fest, aber auch da wird sich ein Termin finden.
Das hoffe ich sehr. Ich habe mich da brutal drauf gefreut. Immer, wenn Goggi wiederkommt. Ich hatte dann an dem Mittwochabend, nachdem dann uns mitgeteilt wurde, dass das Spiel nicht stattfindet, dann auch mal kurz mit ihm den Kontakt gesucht. Und ja, war schon heftig, weil er mir da halt auch geschrieben hatte, dass 8 Spieler noch nicht mal nach Deutschland reisen konnten. Also dann weiß man ja, wie krass das irgendwie gewesen ist. Aber es ist auch nie irgendwie was. Ist danach mal was rausgekommen eigentlich? Waren die alle irgendwo Sushi essen wo waren die? In
Schweden.
Ja, Schweden weiß ich. Aber wo waren die? Nicht Christianstadt. Okay. Also. Okay. Weil das ist ja nie. Ist ja nie was. Weil ich meine, also gibt es. Also welches Lebensmittel kann denn eine ganze Mannschaft außer Gefecht setzen? Fisch vielleicht. Irgendwo in Skandinavien, oder ein Virus kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall total heftige Nummer. Also ich meine, wenn 8 Spieler noch nicht mal richtig transportfähig nach Deutschland sind, das ist schon
eine Nummer, ja.
Ist schon Wahnsinn. Aber muss ich auch wieder sagen, ist halt Handballwelt, finde ich toll. Wir haben sofort reagiert, haben sofort gesagt, wir kriegen es gelöst. Dass sich dann Christoph Schindler auch nochmal bedankt, öffentlich, finde ich auch gut. Ja. Also keiner hätte ja gewollt, dass die Gummersbacher da mit einer A-Jugend kommen und das hätte ja auch uns keinen Spaß gemacht. War insofern bitter. Ich glaube, wir hatten 7.500 oder 8.000 Karten verkauft für den Abend. War natürlich hart. Lustig war, habe ich erfahren jetzt am Wochenende, es waren tatsächlich 37 Fans an der SAP Arena ab. Also es gibt 37 Fans, die weder Internet noch irgendwelche Medien konsumieren, die tatsächlich an dem Abend an der SAP Arena standen und sich gewundert haben, warum das Spiel nicht stattfindet. Das fand ich interessant. Aber ist okay, ich finde 37 Fans von 7,5
ist okay. Ist okay.
Ist eine gute Quote. Eine Quote, ja. Da können wir mit leben, glaube ich. Also ich war früher auf der Hauptschule, ich kann das jetzt nicht ausrechnen, wie viel Prozent das sind. War natürlich eine super bittere Geschichte, weil das ist, glaube ich, auch ein Spiel, Gummersbach, das hätte uns nochmal gut in den Terminplan reingepasst, weil wenn ich jetzt mal reingucke in die nächsten Wochen, in Hannover, zu Hause gegen Flensburg, zu Hause gegen Magdeburg innerhalb von 3 Tagen oder 4 Tagen diese beiden Spiele. Dann zu Hause gegen Eisenach im Pokal. Das sind 4 hochgradige Aufgaben, die da...
Ja, das wird ein knackiger Dezember, aber auch mit vielen Chancen für uns. Ich bin auch der Meinung, oder ich finde es auch, wir hätten das Spiel gerne gespielt.
Ja.
Klar, da kann jetzt keiner was dafür. Es ist Nein. So, wie du gesagt hast, alles auch in Ordnung. So hatten wir jetzt 2 Trainingseinheiten mehr, 2 freie Tage und haben jetzt den Fokus auf den Dezember.
Gab's frei vom Trainer? Hat er irgendwie?
Ja, wir haben dann Donnerstag trainiert, Freitag trainiert, aber auch mehr im athletischen Bereich und dann die 2 Tage wären so oder so frei gewesen.
Wie ist das denn dann? Also macht ihr dann auch abends um 18.30 Uhr oder 19 Uhr so Training, als wäre es die Belastung des Spiels gewesen? Oder ist das?
Wir hatten da an dem Tag eine Laufeinheit. Die wir absolviert haben, nicht um 18.30 Uhr, sondern hatten ja den ganzen Tag Zeit.
Hätte sein können, dass der Trainer sagt, er will den Rhythmus irgendwie nachstellen.
Sowas nicht, aber wir hatten trotzdem unsere Belastungsspitze an dem Tag.
Okay. Wir haben ja damals mal ein Spiel noch am selben Tag absagen müssen, in der Corona-Zeit. Das war gegen die Füchse Berlin. Wir hatten 250 Zuschauer in der Halle und da haben wir Fußball gespielt. Mit allem drum und dran. Da haben wir Fußball gespielt, haben so Wurf-Challenges gemacht. Da haben wir für die Leute, die da waren, wie gesagt, es war damals noch Corona, 250 Zuschauer waren da. Und dann haben wir da mit Tor-Jingle Fußball gespielt und alles drumherum. Das war auch cool. Also die Fans haben nachher immer noch gesagt, dass sie es schön fanden, dass sie an dem Tag irgendwie dabei waren.
So, weil das, ja, das stimmt.
Eine coole Geschichte war. Und da haben wir dann auch mal gesehen, dass sich der ein oder andere beim Fußball auch ein bisschen überschätzt. Aber dazu kommen wir später, glaube ich. Lass uns mal kurz über den Pokal sprechen. Das ist eine Riesenchance, die wir da gerade haben. Es ist aber wieder Eisenach. Da haben wir einfach irgendwie kein Händchen für, seitdem die in die Bundesliga aufgestiegen sind. Trotzdem glaube ich, dass in Heidelberg ein anderer Schnack wird, als wir das in Mannheim gehabt haben. Interessant fand ich ja tatsächlich nur die Auslosung. Ne? Der Riesenjubel, 3.500 Leute jubeln im Heimspiel und dann kommt danach und also. Aber wie schätzt du dieses Los ein?
Spannend. Wie gesagt, unangenehmer Gegner. Aber ich finde es auch gut, dass wir nicht wieder in der SAP spielen, sondern in Heidelberg dort austragen können und da haben wir noch eine Rechnung offen. Wie du gerade gesagt hast, ich hatte ähnliche Gefühlslage, super Heimspiel, Eisenach, hätte jetzt nicht sein müssen,
ja.
Aber trotzdem, eine Riesenchance, wir haben noch ein Spiel vor uns, bis zum Final Four und das wollen wir alle im gesamten Verein erreichen.
Ja, aber dein Heimatverein Balingen hat jetzt auch eine Riesenchance.
Ja, das ist cool, das finde ich wirklich cool.
Als Zweitligist ins Final Four einzuziehen. Ja. Deswegen sage ich, wenn man jetzt Glück hätte, man würde Eisenach schlagen, hätte dann vielleicht sogar noch mal Losglück beim Final Four. Ich glaube, für einen Club, der es jetzt noch nicht weiß, ist der Weg ins Finale vermeintlich relativ einfach.
Das Losglück dieses Jahr wirklich speziell mit wir gegen die Füchse, ich glaube Hannover gegen Flensburg, also schon.
Also das wird knackig. Also der Weg zu einem Titel könnte für ein Team dieses Jahr relativ kurz sein. Sind mal gespannt. Das Spiel ist ausverkauft, restlos. Wir haben 3-stufigen Verkauf gemacht und haben in die letzte Stufe, in den freien Verkauf, ich glaube, Ich glaube, es waren noch 30 Tickets oder so. Tatsächlich. Also das Ding war dann nach 5 Minuten ausverkauft. Das ist schon heftig. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich glaube, 150 bis 200 Fans erwarten wir auch aus Eisenach, die ja nun mal auch sehr reisefreudig sind. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz heißer Tanz. Ja, also ich kann euch jetzt nicht sagen, holt euch Tickets, weil da geht er nicht mehr. Ja, lass uns mal ganz kurz auch über die Nationalmannschaft sprechen. Warst du beim Spiel gegen die Schweiz?
Nee, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe es dann vom Fernseher verfolgt.
Okay.
Beide Spiele.
Du hast ja dein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben. Ich durfte sogar live dabei sein. Das war in Neu-Ulm gegen Ägypten. Hast auch, glaube ich, da direkt auch ein Tor gemacht oder mehrere. Wie ist denn momentan der Kontakt zu Alfred?
Ja, ich habe die Nominierung mitbekommen für den 35er-Kader. Oh. Erik Wuttke war vor ein paar Wochen einmal hier im Trainingszentrum, da haben wir ein bisschen gequatscht. Ansonsten, ja, ist es ein offenes Feld, ein offener Konkurrenzkampf zwischen jetzt den 4 auf meiner Position. Und dann bin ich gespannt, wie die Nominierung ausfallen wird.
Das heißt, momentan siehst du die Konkurrenz als zu groß an oder wie sieht deine Gefühlslage da gerade aus?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich denke, dass der aktuelle Kader, so wie jetzt auch das Heimturnier gespielt hat und die Olympischen Spiele gespielt hat, als gefestigt und ich weiß nicht, ob er da viel ändern möchte, weil es war wirklich ja 2 erfolgreiche Turniere, so ein bisschen den Weg, den sie da gehen wollen mit dem Kader, von dem her weiß ich nicht, inwiefern da Bedarf ist zu wechseln oder ob man da vielleicht auch Unruhe reinbringt. Oh. Jetzt ist auf links außen vielleicht nicht ganz so. Ja, ich will es nicht gravierend sagen, wenn ein Wechsel stattfindet, aber Eingespieltheit ist im Rückraum und im Innenblock vielleicht ein bisschen mehr der Fall, sodass ich mir schon eine Chance erhoffe, dass ich vielleicht da reinrutschen kann.
Langfristiges Ziel dann die Heim-WM?
Ja.
Okay, das hast du dir, das hängt am Spind.
Das hängt zu Hause am Kühlschrank als großes Ziel. Nee, so übertrieben ist es nicht, aber ich muss auch sagen, für mich ist jede Maßnahme, sei es bloß ein Lehrgang oder nur ein Länderspiel-Testspiel, was ganz Großes. Ich habe mich gefreut, letztes Jahr dabei zu sein und hoffe, dass die Chance nochmal kommen wird für mich.
Du spielst mit David Moret auf der Position, Eigengewächs von den Rhein-Neckar-Löwen. Wie klappt das so bei euch? Wie ist da die Chemie?
Das klappt sehr, sehr gut. Wir verstehen uns gut, auf und neben der Platte. Was ich auch wichtig finde, dass wir uns da verstehen, dass wir uns das gönnen, wenn der andere spielt, dass wir alles versuchen, dass wir als Team erfolgreich sind und dass unsere Position links außen dazu beiträgt, zweitrangig, wer jetzt da aktuell die Nase vorn hat oder nicht.
David ist auch stylisch ganz weit vorne, oder?
Ja, wobei ich
da... War David nicht einer von denen, die modisch auch viel ausprobieren? Oder bin ich jetzt auch...
Doch, aber da bist du bei mir auch an der falschen Stelle, was modisch anbelangt.
Das heißt, da hat er die Nase
da hat er, klar da vor, hat er auf jeden Fall die Nase vor. Ja.
Okay, wieso? Also stehst du nicht so darauf, dich modisch anzuziehen?
Oder? Doch, aber was jetzt aktuell im Trend ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich ziehe halt das an, was mir gefällt oder was ich gut finde.
Ja, gut, da sind wir uns ja voll einig. Ne?
Und da unterscheidet sich das vielleicht auch manchmal
vom anderen. Das Schlimme ist ja, ich finde ja die Trends immer schlimm. Also wenn die jetzt alle wieder mit so Schlaghosen rumrennen oder mit den Baggies, die, als ich 15 war, da habe ich die Baggy auch unterm Hintern hängen gehabt. Ja. Also muss ich schon sagen. Also mein Ding ist das jetzt nicht so wirklich.
Sehe ich auch so.
Also ich ziehe immer noch eine normale Jeans an. Ich versuche eine normale Jeans anzuziehen. Also diesen Cargo-Trend, den habe ich gerne mitgemacht. So dieses, dass du diese Hosen mit den Taschen an der Seite, die auch so ein bisschen enger waren, so die fand ich ganz cool, weil die haben sich so ein bisschen angefühlt wie so Jogginghosen. Ja. Die trage ich auch heute immer noch, auch wenn der Trend schon lange vorbei ist. Ich renne dem Trend schon lange hinterher. Aber gut, das sagt ja mein Vorname schon aus. Dann schauen wir mal auf die Lage der Liga insgesamt. Melsung und Hannover immer noch ganz weit vorne. Ist das für dich noch so eine Welle? Oder glaubst du, dass die am Ende auch ganz weit vorne stehen könnten? Vielleicht sogar ganz oben, einer von beiden.
Ja, das ist immer schwierig. Ich finde, die ganze Liga wartet nur darauf, was passiert, wenn die beiden Mannschaften mal ein Spiel verlieren oder mal 2 in Folge, wenn es mal nicht so gut läuft, was dann passiert. Ich finde, es ist ein wahnsinnig weiter Weg und da haben wir es eben doch noch ein bisschen früh, dass sich da was rauskristallisiert. Nichtsdestotrotz machen die zwei Mannschaften einen sehr, sehr guten Job. Die vermeintlichen Spitzenteams oder die von den Teams, die wir gedacht haben, dass die oben stehen, haben auch das ein oder andere Problem, sodass sich das alles zwischen Platz 1 und ich weiß gar nicht, zwischen welchem Platz, zwischen drei und vier Punkten ja, sich ja alles abspielt, dass das also schnell
also streng genommen kann. Also streng genommen muss man ja auch ehrlich sagen, also wir haben nach Minuspunkten 4 Punkte Rückstand auf Hannover und Melsung. Also das ist ja auch nicht die Welt. Das ist im Endeffekt, also das wären schon 2 weniger, wenn ihr am Wochenende gewinnen würdet. Ja.
Also ist das alles noch wahnsinnig eng beieinander.
Das ist brutal wild.
Bei uns ist die Gefühlslage auch so, ja, vielleicht fehlt so 1 oder 2 Punkte, dass wir so richtig zufrieden auf die Tabelle schauen können und rechne mal die 2 Punkte dazu oder die 2 Minuspunkte weg, dann ist das auch alles wahnsinnig eng.
Ich weiß auch, wer die hat.
Ja, ich auch.
aber es ist ja schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns da mal einmal so ein bisschen zu revanchieren, weil wenn es in Heidelberg klappt, dann klappt es ja vielleicht in der SAP-Arena in der Folge.
Absolut.
Dann gegen die auch mal irgendwann. Aber ja, es ist brutal wild. Ne? Vor allen Dingen, ich finde, wenn die untereinander spielen, dann finde ich es besonders heftig, weil da ist ja wirklich so. Also Melsung, muss ich wirklich sagen, die habe ich auch auf dem Zettel für ganz oben am Ende. Hannover muss man tatsächlich gucken. Ich glaube, dass deren Kader einfach jetzt nicht so breit ist, vor allen Dingen qualitativ nicht so breit ist, wie der Kader von Melsung. Boah, ich glaube, dieses Jahr könnte es soweit sein, dass die zumindest mal sich in der Champions League blicken lassen. Aber Flensburg, Magdeburg, Berlin, also Kiel auch, die besorgen sich untereinander schon ganz schön, finde ich. Also diese Spiele sind ja meist gar nicht knapp. Dann spielt auf einmal irgendwie Flensburg gegen Kiel und die hauen die da von der Platte, wo ich mir dann auch wieder denke, krass, also so weit sind die ja eigentlich qualitativ gar nicht voneinander entfernt. Schon Wahnsinn. Also ja, gegen Gummersbach wäre ein schönes Duell gewesen, 7. gegen 8. Stand jetzt. Da hätten wir mal für klare Kante sorgen können. Ja, bleibt spannend in der Daikin Handball-Bundesliga. Ich muss mich noch ein bisschen umgewöhnen an das Thema. Aber für die Liga natürlich sehr, sehr überragend. Wir wechseln die Kategorie.
Löwen fragen Löwen.
Löwen fragen Löwen, meine Lieblingskategorie. Wir haben direkt auch eine Frage von deinem Positionskollegen. So, ich halte mal ran.
Moin Tim, ich wollte dich mal fragen, also wie du es eigentlich geschafft hast, so auf halb zu verteidigen und vorne Mitte. Also wie hast du das genau trainiert? Was kannst du mir da vielleicht noch für Tipps geben, dass ich vielleicht irgendwann auch mal auf halb stehen kann?
Ja. Ein paar Zentimeter wachsen vielleicht?
Oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe da, den entscheidenden Vorteil, wofür er gar nichts dafür kann, dass ich einfach für links außen sehr, sehr groß bin. Dazu auch noch lange Arme habe, sodass ich viel Fläche, vor allem wenn wir 5-1 verteidigen, vorne vorverteidigen kann oder abdecken kann. Sodass das ja der Hauptgrund wirklich meine Körpergröße war damals, dass das zustande kam.
Wer hat dich da umgeschult oder wer hat dich darauf geschult?
Das ging beim BHC los und hat sich da entwickelt. 5-1 war schon immer so ein bisschen ein Thema, aber mehr so als Notlösung, wenn die 6-0 nicht funktioniert hat, dass wir dann in die 5-1 gegangen sind. Aber wirklich zur Alternative wurde es dann beim BHC.
Dann haben wir die Frage von Noel, der fragt, welchen Beruf wolltest du früher als Kind machen? Was will man denn machen, wenn man in Reutlingen aufwächst?
Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Als Schwabe. Ich werde mal Banker. Ich habe mal Sparbücher.
Nee, für mich war eigentlich früh klar, dass ich Handballprofi werden möchte. Und habe dort auch meinen Fokus darauf gelegt. Habe dann auch recht früh den Verein gewechselt, vom VfL Pfullingen hin zu JSG Balingen in Waldstätten. Und das hat auch alles so von Jahr zu Jahr immer besser funktioniert und ich konnte mich immer mehr weiterentwickeln und die nächste Stufe, sodass das recht früh klar war, dass ich das möchte. Oh. Irgendwann kam es dann nach dem Abitur, kam die Frage auf, was mache ich nebenher, weil es kann ja immer mal was passieren, sodass ich dann ein Sportstudium angefangen habe, aber als Berufswunsch als Kind war immer der Handballprofi da.
Jetzt ist es ja nicht so, also ich weiß nicht, wie gut die Rhein-Neckar-Löwen bezahlen. Jetzt ist es ja nicht so, dass du nach deiner Karriere ausgesorgt hast. Das heißt, die Gedanken sind ja nicht weg, sondern nur verschoben. Du wirst auf jeden Fall noch was machen müssen.
Genau, ich habe jetzt Sport- und Wirtschaftswissenschaften an der Uni Tübingen studiert und habe mir immer so vorgenommen, dass ich meinen Bachelor, vielleicht auch meinen Master abgeschlossen habe, wenn ich wirklich dann fertig bin mit Handball. Und da bin ich gerade ran. Ich bin allgemein sehr sportinteressiert, sodass wahrscheinlich mein Berufsfeld irgendwo im Sport liegt. Dazu noch der Management- oder Wirtschaftsbezug, dass ich dort hoffentlich irgendwie fündig werde. Und ist ja auch das Gute, wenn man als Spieler sich ein gewisses Netzwerk mit Partnern, mit Sponsoren aufbauen kann, auf das ich dann später irgendwann mal zurückgreifen kann.
Okay, das heißt Management oder sogar auch eher Trainer oder sowas? Also oder möchtest du lieber
Ja, Trainer habe ich eigentlich ausgeschlossen für mich.
Okay.
Also man soll nie sagen, aber eher so dann die Reihe dahinter im Management, im Unternehmen, wie auch immer.
Okay. Die Anni fragt, was ist dein Lieblingsreiseziel?
Habe ich so konkret jetzt nicht. Wir waren letztes Jahr auf Sizilien, was ganz schön war. In Barcelona waren wir auch schon mal. Also irgendwo, wo die Sonne scheint, wo es warm wird, genau. Ein konkretes Ziel habe ich nicht. Wobei ich auch sagen muss, jetzt durch den Handball ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ich fahre auch ganz gerne Ski. So dass der Mix im Winter natürlich Skiurlaub und im Sommer irgendwo was warm ist, ganz gut zutrifft.
Ich bin ja auch sehr talentiert im Après-Ski.
Im Après-Ski, ja, also sehr gut.
Hast du gut gesagt. Ich war jedes Jahr eine Woche in Skiurlaub.
Zum Après-Ski.
Man kann halt echt nicht Skifahren, ne?
Ja. Also, ja, ist doch auch ganz schön.
Ist super geil.
Ja.
Eine Woche, ich nenne das immer 7 Tage Festplatte formatieren.
Und danach brauchst du dann nochmal eine Woche Urlaub.
Aber ist echt so, muss ich wirklich sagen. Also das, gesund ist das nicht. Also das ist schon 7 Tage Komplettabschuss. Das ist, also da brauche ich, glaube ich, eine Woche, um überhaupt erstmal wieder Auto fahren zu dürfen oder sowas. Aber ich finde, das gehört einfach auch irgendwie dazu, ne? Mit Leuten dann dahin zu fahren, wo man dann auch einfach mal viel rumquatscht und sowas alles. Und da würde Skifahren nur stören. Ja. dann eine zweite Frage von der Anni noch. Was machst du, wenn du nicht Handball spielst?
Natürlich muss ich jetzt sagen, an erster Stelle steht mein Studium. Mhm. Aber ich gehe auch ganz gerne auf den Golfplatz. Habe auch hier 2, 3 Jungs, mit denen wir gerne die Zeit auf dem Golfplatz verbringen. Dann bin ich sehr, wie ich schon gesagt habe, sportbegeistert. Schaue mir viel, viel Sport an. Samstags die Bundesliga. Dann lese ich viel, sodass ich mir so die Zeit verbringen kann.
Golf, wer ist denn bei uns so der beste Golfer?
Ulle?
Ulle
ist sehr gut, ja.
Okay, aber der geht doch dann richtig schön fein mit dem Poloshirt auf.
Ja, das machen wir alle.
Echt jetzt?
Aussehen ist auf dem Golfplatz sehr, sehr wichtig.
Kann ich mir bei Ulle gar nicht vorstellen.
Doch. Sieht auch wirklich gut aus dann auf dem Golfplatz.
Ja, Ulle sieht dann.
Ja, sieht gut aus. Kann sich gut kleiden. So machen. Und dazu kommt sein gutes Spiel, also das macht schon Spaß immer.
Der kann ja theoretisch nach seiner Handballkarriere ja noch Golf. Profi werden, das geht ja. Ist ja altersmäßig jetzt nicht großartig begrenzt.
Altersmäßig nicht groß, ja.
Da könnte noch, meinst du, da hat er das Zeug für?
Ich glaube, das ist generell schwierig in so einer Sportart, wie auch im Tennis oder so, da wirklich, wirklich gut zu werden.
Ja. Also der Einzige, den ich so kenne, der es dann nochmal geschafft hat, nochmal eine richtig geile zweite Karriere zu machen, ist der Flo Hempel. Der dann nochmal, der war ja Bundesliga-Torhüter oder Zweitliga-Torhüter und ist ja heute Darts-Profi.
Ah.
Der ist jedes Jahr im Alley Pally mit dabei und so. Den holen wir auch irgendwann mal. Der hat schon gesagt, der hat immer mal Bock, der kommt mal vorbei zum Podcast. Der Typ ist so lustig, wirklich, das ist Wahnsinn.
Er ist auch eine coole Geschichte so vom.
Ja. Also vor allen Dingen, man sagt ja immer, Torhüter haben einen Pfeil im Kopf. In seinem Fall könnte das stimmen. Könnte das stimmen. Also das ist wirklich eine geile Story. Aber ansonsten gibt es so ein, zwei Sportarten, wo du auch nach der Karriere nochmal was machen könntest. Golf wäre eine davon. Das heißt, du bist gar kein Netflix-Typ oder so?
Nicht so intensiv, nein.
Okay. Aber was ist deine Lieblingsserie?
Haus des Geldes war cool.
Und
Prison Break fand ich auch gut.
Prison Break fand ich auch super geil. Hab ich echt gerne geguckt. Ist irgendwann ein bisschen abgespaced, fand ich?
Ja, ich finde so ab Staffel 4, 5.
4, ja, genau.
So ein bisschen.
3 war noch gut.
So. Aber so gerade Staffel 1 fand ich wahnsinnig gut.
Ja, ne? Also ich meine, gut, wer in Deutschland schon Walter in der Frauenknast bei RTL gesehen hat, der für den war das nichts Neues, ne? Prison Break, das ist ja die Schofields, das habe ich die ganze Zeit überlegt, ja. Die Schofields. Ja, spannend. Nächste Frage. Tatjana hat keine Frage, sondern sie sagt, danke fürs Connys Rudeltraining am 24.10. War echt toll.
Ja, fand ich auch.
Macht dir das Spaß dann mit
dir? Ja, sowas macht, also solche Termine sind immer ganz cool mit den Kiddies, weil man einfach spürt, wie viel Spaß sie haben, wie sie sich freuen, wenn wir vorbeikommen, sodass wir da, wenn die Rückmeldung kommt, war das ganz cool und hat uns auch Spaß gemacht.
Ich finde das super, wie überraschend du tust, obwohl du die Frage alle schon einmal gehört hast.
Das hättest du jetzt nicht sagen müssen, aber ja.
Ja, es ist, ich weiß ja gar nicht, ob das den Leuten so bekannt ist. Also wir haben den kompletten Podcast schon mal gemacht, das ist Wahnsinn. Aber ja. Ich glaube, ehrlicherweise, dass die, also bis jetzt sind die Antworten nicht so 100% gleich, finde ich. Ja, geht schon in die Richtung, aber ist...
Ja, beim Urlaubsziel habe ich, glaube ich, ein anderes genannt.
Ja, aber damals hatte ich die Frage auch noch ganz anders überrascht, glaube ich. Jetzt konntest du dich ja ein bisschen darauf vorbereiten. Sascha fragt, was war dein bisher akrobatischstes Tor?
Ja, ich bin nicht so der Spielertyp, der bekannt ist für seine Dreherheber oder Trickwürfe. Ich bin eher so ein bisschen der Geradlinige. Sodass ich da wirklich kein Tor im Kopf habe. Was für mich wieder mit meiner Körpergröße zusammenhängt, dass ich ganz gut, was heißt ganz gut, dass ich anbiete, den einen oder anderen Camper zu spielen, da ich eben von der Körpergröße Sprunghöhe da ein bisschen auf einer anderen Ebene bin. Aber Dreher, Heber oder so habe ich jetzt nicht wirklich in meinem Repertoire.
Okay, jetzt wird es spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass die Antwort jetzt eine andere sein könnte als noch in Podcast Nummer 1. Rattlesnake fragt nämlich, was war dein schönster Moment in dieser Saison?
Ja, damals habe ich gesagt,
Kiel,
erstes Spiel, ist auch immer noch so, wurde jetzt aber getoppt durch das Pokalspiel.
Das habe ich mir gedacht, so kriegen wir mal was Neues raus hier. Leo fragt, und das ist eine sehr schwierige Frage, wo werden die Löwen am Ende der Saison in der Tabelle stehen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir hatten es vorher auch, dass alles so eng beieinander ist, dass die Phasen entscheidend sind, sowohl die schlechten als auch die guten Phasen, sodass man das nicht wirklich sagen kann.
Aber Ziel ist Europa, das können wir schon sagen.
Ziel ist Europa, ja.
Wir wollen ja wieder öfter nach Heidelberg.
So.
Marino fragt, beschreibe Martinovic in einem Wort. In einem Wort.
Sympathisch. Sage ich nach wie vor, habe ich damals auch schon gesagt.
Hast du, ja?
Ja.
Weiß ich schon.
Und genau. Ein wahnsinnig guter Handballer.
Das ist er wirklich. Ja. Das ist er wirklich. Ich finde es ja immer nur lustig. Also immer wenn er das kroatische Trikot trägt und wenn man ihn dann kennt, dann frage ich mich immer, also wenn... Den würde niemals einer für einen Kroaten halten.
Ja,
ne?
Nein.
Niemals. Der Typ ist so dermaßen Österreicher, das ist Wahnsinn.
Hat ja auch ich glaube, das weiß er auch.
Ja, ja. Auch so, wenn er so, wenn du so mit einem sprichst und so. Aber wahnsinniger Handballer. Was war das Schönste, das du je auf der Platte erlebt hast, in Klammern menschlich?
Auch da habe ich keine besondere Geste oder keinen besonderen Moment. Ich finde, wir sind alle froh, dass wir Handball spielen, weil es eben sportlich fair zugeht, dass Dinge einfach normal sind, was in anderen Sportarten vielleicht nicht der Fall ist, sodass mir da nichts Besonderes in den Kopf kommt.
Wer ist dein Zimmer- und Aufwärmbuddy?
Auf dem Zimmer bin ich mit Patrick Grötzky seit dem Trainingslager diese Saison.
Das müsste das ruhigste Zimmer haben.
Das ist angenehm. Doch, das
glaube ich sofort.
Wir kommen gut zurecht. Das passt. Und aufwärmen tue ich mich mit Ivan Martinovic.
Okay. Hast du schon ein Amt im Team?
Ja. Ich bin verantwortlich fürs Duschgel. Sowohl hier bei uns im Trainingszentrum als auch bei Auswärtsfahrten oder bei den Heimspielen.
Ja.
Ist eine entspannte Nummer. muss immer da sein.
Ich finde es ja nach wie vor krass, dass offensichtlich Profis in jeglicher Sportart, weil es gibt es ja beim Fußball auch, nicht fähig sind, sich einfach ihr eigenes Duschgel mitzubringen.
Ja, so hat jeder seinen Job. Der eine ist
darum geht es, so dass jeder einen Job hat.
Dass jeder was hat, ja. Wir haben auch ein Amt für die Ballpumpe. Oder
Wer ist das denn? Wer macht denn die Ballpumpe?
Jetzt habe ich mich in eine blöde Lage gebracht, dass ich es gar nicht weiß. Weil du es nicht
weißt? Ja. Also Moret bringt die Bälle mit,
genau. Das weiß ich. Genau, Bälle haben wir.
Aber macht der dann auch den Pumpenjob?
Nee, es ist ein einfacher Job für einen alten Spieler. So ist es ja auch aufgeteilt.
Ach so.
Die älteren Spieler ein bisschen was Entspannteres haben als die jungen Spieler, die die Bälle schleppen.
Okay, und du reißt dich da so irgendwo in der Mitte ein, oder? Oder bist du doch...
Ja, eher Tendenz alt.
Tendenz alt sogar schon, okay. Ja, okay. Ja, Witti fragt, wie läuft das Golfspielen? Also bist du persönlich auch gut oder bist du dabei?
Mal so, mal so.
Mal so, mal
so. Mal so, mal so. Das Ding ist, im Golf, ja, ich kann es noch nicht so gut, als dass ich sage, was war jetzt schlecht oder was war jetzt gut, dass ich die direkte Rückmeldung da nicht habe, was ich anders machen kann. Ich bin zufrieden, so wie es läuft, aber jetzt im Vergleich zu Ulle oder so fehlt schon noch ein bisschen.
Okay, dann wollen wir dich ein bisschen privat kennenlernen.
Löwen privat.
Ja, die Löwen sind erst eine dritte Station, also inklusive Jugendclub. Da lacht Ivan Martinovic drüber. Wie wichtig ist dir Heimat, Wohlfühlen, Sicherheit, so das Umfeld generell?
Ja, das ist mir schon wichtig. Das hatte ich lange Zeit in Balingen, beim BHC auch die 2 Jahre und fühle mich hier auch wohl, sodass das alles durchdacht ist und dass ich mich wirklich wohlfühlen muss. Dass das funktioniert.
Wie war das beim BHC, wenn man als Spieler in 4 unterschiedlichen Hallen spielt in einer Saison? Ist das nicht, also kriegt man dann überhaupt dieses, ich identifiziere mich damit oder hab dieses Gefühl von Heimat überhaupt in irgendeiner Halle?
Das Gefühl von Heimspiel ist ein bisschen schwieriger tatsächlich, das Gefühl von Heimat. Wir haben da auch ein Trainingszentrum gehabt, wo wir uns immer aufgehalten haben, gemeinsame Geschäftsstelle und so, das war schon alles gut. Die Hallensituation dort ist schon problematisch, sie ist bekannt, sie ist jedem bekannt und lässt sich so schnell leider auch nicht lösen, sodass es wirklich ja, vielleicht ein kleiner Nachteil ist, dass man keine wirkliche Heimspielstärke oder Heimspielstätte hat.
Aber war das dann auch vielleicht so ein kleiner Faktor, dass man dann letztes Jahr, weil eigentlich war ja euer Team nicht abstiegsreif, dass man die PS nicht auf die Straße bekommen hat?
Weiß ich nicht, es kann vielleicht ein weiterer Punkt sein, aber jetzt auch nicht der hauptausschlaggebende Punkt. Wir hatten da auch in Düsseldorf ein paar Spiele, wo wir wirklich auch gut gespielt haben und auch gewonnen haben. Schade war es, dass die Klingenhalle weggefallen ist, weil dort war es wirklich so, dass gute Stimmung aufkam und auch Druck von den Rängen aufkam. Die ist leider rausgefallen dann, sodass das in Düsseldorf nicht so möglich war.
Wir sind uns aber einig, dass wir den BHC nächstes Jahr wieder in der Bundesliga sehen, oder? Das sieht gut aus gerade.
Das sieht gut aus. Beide Ex-Vereine sehen aktuell ganz, ganz gut aus.
Als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, tatsächlich, ja. Da werden wir zwei alte Bekannte wiedersehen. Abstiegskampf in der Bundesliga, das wird ja auch nochmal so ein Thema, ne? Also,
das wird auch ein Thema.
Ich glaube, dass es da einen erwischen wird, der es gar nicht auf dem Schirm hat, dass es so ist. Also,
das glaube ich auch. Ich finde Bietigheim aktuell sehr gut. Die werden ihre Punkte auch weiterhin holen. Und dann muss man schauen. Ich denke, Potsdam.
Ja, ich glaube, die sind weg.
Potsdam, ja. Und was dann passiert, wer sich dann um die Plätze streitet, das wird wirklich spannend werden.
Also, es werden jetzt Wahrheitswochen für Stuttgart, wenn man sich mal den Spielplan anguckt. Die spielen jetzt dann, ich glaube, Potsdam, Göppingen, Bietigheim. Ja. Sollten sie da auch mit 0 Punkten rausgehen?
Dann wird es schwierig.
Dann wird es schon ganz hart. Selbst wenn sie nur Punkte gegen Potsdam holen, wird es schon hart. Aber ansonsten, ja, also Erlangen und Stuttgart sind für mich die beiden, ich glaube, einer von beiden wird. Ja. Muss man schon wirklich sagen. Ich weiß gar nicht genau, ob wir zum letzten, wir hatten ja auch über den Abstiegskampf gesprochen in der verlorenen Folge. Aber ich weiß nicht, ob Schwalbe da schon Trainer in Erlangen war. Weiß ich nämlich nicht mehr genau. Ja, war das so? Jetzt hat er das erste Spiel gewonnen. Das ist nämlich auch wieder so ein Punkt. Ne? Die haben jetzt diesen Punkt als erstes gefunden, dass da irgendwas mal ineinander greift. Der TVB jetzt mit Belassen und Co. Mit dem neuen Trainer gespannt, mit dem neuen Alten. Jens Bürkle ist ja auch ein alter Bekannter von dir. Glaubst du, dass der das Ruder da noch mit rumreißen kann?
Wie gesagt, da werden die nächsten Wochen entscheidend sein. Ich glaube, wenn man bis Weihnachten die Punkte holt, dann ja, könnte es gut ausschauen. Wenn jetzt wirklich die nächsten paar Spiele verloren gehen, dann wird's schwierig.
Ich bin gespannt, wie sich das da unten auch zusammenschiebt. Also das wird schon noch unfassbar spannend am Ende. Aber ja, die Gesamtliga ist einfach attraktiv gerade. Das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. War ja mit Basti auch schon ein kleines Thema. Schwab im Badenerland. Du stehst auch mit deinem, also ich gehe davon aus, du stehst auch hinter dem Vorhang, wenn ihr euch bereit macht zum Einlauf, mit deinem Handylicht, wenn das Badener Lied läuft und singst inbrünstig mit.
Wir stehen da im Spielertunnel, sodass es keiner sieht. Ich finde es immer ganz witzig, so den Badener-Schwaben-Vergleich oder das kleine Bashing, das es da immer gibt. Finde ich ganz cool. Ja, ich finde es, also es ist gut, dass wir im Spielertunnel stehen und dass das Badenerlied dann nicht in vollen Tönen zu hören ist. Aber habe jetzt auch kein großes Problem damit.
Okay, aber wie ist das so für deine Familie, dass du jetzt in Baden spielst?
Es ist gut. Ist okay.
Ist okay?
Ja, also wir haben jetzt nicht explizit über...
Hast du nicht mal angedeutet, dass dein Papa schon so ein Vollblutschwabe ist?
Ja, so kann ich mich auch als Vollblutschwabe bezeichnen, aber ich finde so dieses, da werden schneller Sprüche gesagt und so ernst ist es dann am Ende.
Ja, in unserer Sportart nicht. Also wenn der VfB gegen den KSC spielt, dann denke ich mir schon immer so, hui.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, über den Wechsel hierher, da war Papa und auch meine Mama voll überzeugt davon, dass das richtig ist und dass es gut für mich sein wird.
Das heißt, du freust dich dann, wenn so ein Derby in Göppingen ist, das ist dann für dich ein besonderes Spiel, hast du schon gesagt, Stuttgart ist da so ein bisschen raus, oder? Stuttgart, nehmt ihr in Balingen oder in Göppingen, nimmt man da Stuttgart als Derby wirklich ernst?
Geografisch schon halt die kürzeste Entfernung, aber auch der Historie geschuldet war schon Balingen, Göppingen, das wahre Derby.
Ja, finde ich auch, ehrlicherweise. Du hattest Kindheit, Jugend in Reutlingen und in Balingen. Wie kamst du denn dann zum Handball?
Auch durch meinen Papa. Papa hat selber Handball gespielt, war auch jahrelang Trainer. Und da war der Gang in die Handballhalle eigentlich ja, das Naheliegendste. Habe am Anfang auch noch leichtathletisch gemacht und Fußball gespielt. Das ist dann nach und nach weggefallen, weil ich eben alles auf Handball setzen wollte und weil es mir auch am meisten Spaß gemacht hat.
Bist du denn auch so wie Juri zum Beispiel auch in anderen Sportarten so talentiert, dass es da vielleicht auch für eine Profikarriere gereicht hätte? Oder ist er da schon eine Ausnahme?
Also im Fußball glaube ich es bei mir nicht. Ich glaube, dass ich im Leichtathletik schon auch Potenzial gehabt hätte.
Also welche Disziplin da?
Da glaube ich mehr so der Mehrkampf.
Ah, okay.
Alle Disziplinen. Also ich habe es damals noch gemacht bis zum Vierkampf. Ich weiß nicht, was das war, C-Schüler oder sowas, mit Hochsprung, Sprint, Weitsprung und Ball.
Hochsprung,
Ball,
Sprint.
Weitsprung und Ballwurf oder Speerwurf.
Okay. Speerwerfen, voll cool. Oder?
Ja, aber es ist viel Technik. Also man denkt immer als Handballer, schleudere ich das Ding da raus.
Okay, ist nicht so.
Aber es ist schon auch ein bisschen ein anderer Wurf und ein bisschen eine andere Wurftechnik. Aber ich glaube, da im Mehrkampf hätte ich, man weiß es nie, aber da hätte ich vielleicht Potenzial gehabt.
Ja, das ist ja ganz oft so, ne? Also ich kenne ja ganz, ganz viele Fußballprofis durch meinen alten Job und so. Und von denen ist ja jeder davon überzeugt, dass er auf einer Arschbacke in der NFL Kicker sein könnte.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das so wäre, ne? Guckst du NFL? Football? Nee. Gar nicht dein Sport?
Nein.
Gibt es generell einen Ami-Sport, der dir gefällt? Oder?
Basketball.
Okay. Aber guckst du jetzt auch nicht nachts NBA oder sowas?
Nee. Also wenn es dann Richtung Playoffs und Finals geht, vielleicht mal verfolge ich auch die Ergebnisse. Aber dass ich jetzt da aktuell auch jede Stats und jedes Ergebnis kenne, das ist nicht so.
Also schon, hast du diese Doku gesehen? Diese Netflix-NBA-Doku?
Ja.
Ah, die fand ich ja...
Super, ja.
Ja.
Spannende Einblicke, verrückte Typen.
Also...
Aber sowas mag ich auch, sowas anzuschauen und sowas.
Ja, halt, ja. Also jetzt mal ganz kurz, die verdienen doch zu viel Geld einfach.
Ja.
Also der eine, ja. der seiner sechsjährigen Tochter da eine Patek Philippe Uhr für $150,000 schenkt, seiner sechsjährigen Tochter, da frage ich mich halt schon, ob da noch irgendwie was, ob da noch alle Gehirnzellen in die richtige Richtung funktionieren. Vor allem, was soll das Kind damit? Die hätte sich wahrscheinlich eher über eine Barbie gefreut.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Ja, ist eine andere Welt, muss man schon ganz ehrlich sagen. Bist du Fußballfan? VfB dann, oder?
Ja, das ist ein bisschen, nein.
Oh!
Also ja, ich bin Fußballfan, aber nicht vom VfB.
Jetzt.
Sondern vom 1. FC Köln.
Hä?
Interessante Kombi.
Wie geht das denn?
Auch durch meinen Papa. Er hat ein Jahr beim VfL Gummersbach gespielt. Oh. Und dort war er im Stadion dabei. Und dort ist so ein bisschen die Leidenschaft entstanden. Dann hat er mich mitgenommen ins Stadion. Und seither bin ich auch FC-Fan.
Also da muss ich ja, da war ich mal beim Auswärtsspiel und wenn da hier mehr Stunden zu dir FC Köln läuft.
Ja, wenn die Hymne läuft.
Das ist die geilste Hymne.
Das ist schon, ja.
Das ist für mich klar, ja. Platz 1, die geilste Hymne, die in der Fußball-Bundesliga läuft. Platz 2, Badener Lied bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Ja. Naja. Ja, das ist auch so ein bisschen der Gag beim FC, dass nach der Hymne, dass es dann nicht besser wird. Fußballtechnisch, aber so die Leidenschaft und die Fans dort, die Stimmung dort ist einfach, ja, was schön.
Ich kann sagen, du sprichst ja mit einem Schalker, also ne, wenn da Steigerlied gelaufen ist, dann weiß ich auch, kann ich eigentlich nach Hause fahren.
Ja, besser wird's nicht, ja. Weil,
ja, das ist schon heftig, so dieses Vorkommen von Traditionsclubs in der zweiten Fußball-Bundesliga, die ja mittlerweile klar attraktiver ist als die erste, ja, in der Bundesliga. Das muss man ja klar sagen.
Von den Begegnungen dort könnte jedes zweite Spiel könnten.
Ja, das Schlimme ist, ich finde es ja auch noch geil. Ja, also klar, klingt ja doof, wenn ich jetzt sage, ja, ich finde es cool, dass Schalke zweite Liga spielt, weil das stimmt natürlich nicht. Aber ich finde es einfach cool, dass wir spielen dann halt am Wochenende gegen Kaiserslautern, gegen Hamburg, gegen Köln, gegen diese ganzen Teams. Ja. Wo es sich auch lohnt zu sagen, ja geil, da kommt Kaiserslautern jetzt nach Schalke und hat irgendwie 6.000 Leute dabei. Ja. Wie geil ist das, ja, denn bitte? Ja. So, ist das doch, ist cool, überragend. Ja. Also ich weiß, der Rüdiger, unser Pressesprecher, der hier mit uns sitzt, der ist FCK-Fan, deswegen möchte ich das Thema nicht vertiefen. Wir haben viele FCK-Fans bei den Löwen, glaube ich.
Ne? Ja.
Ja, ist ja schön. Muss ja auch FCK-Fans geben, ne? Ja, treffen wir uns dann alle in der zweiten Liga und machen uns da eine schöne zweite Liga. Apropos zweite Liga, du warst mit Balingen auch 2 Jahre in der zweiten Liga. War denn da Wechsel nicht auch schon eine Option? War das dann bei dir eher so Dankbarkeit oder was war es, was dich da gehalten hat?
Nee, damals war die Aussicht auf Spielzeit eben bei Balingen am größten.
Okay.
Ich bin in meinem allerersten Profijahr leider abgestiegen. Dann war für mich aber klar, dass ich bleiben möchte, dass ich hier die Spielzeit haben möchte. Das Projekt Wiederaufstieg war auch von vornherein dann da. Haben es leider im ersten Jahr nicht geschafft, aber dann im zweiten Jahr und ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten Vertrag dann verlängert habe, aber für mich war dann am Anfang erstmal klar, ich möchte hier es wirklich schaffen, mich zu einem Bundesligaspieler zu entwickeln, bevor ich dann den Schritt wage, irgendwo anders hin.
Du warst mit 19 Jahren im Profikader. Wie war das damals für dich, der Übergang?
Das ist ähnlich wie hier in Balingen wirklich sehr, sehr gut gelöst. Mhm. Also wir hatten eine gute A-Jugend, waren dort auch im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft, haben es dann leider nicht weiter geschafft. Aber dann die Stufe mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga, mit dem Perspektivteam, ist wirklich gut, sodass auch jetzt immer mal wieder nach und nach die Jungs aus der zweiten Mannschaft und aus der Jugend da hochkommen.
Die zweite Liga hat schon eine brutale Qualität, finde ich.
Ja,
das ist schon saustark.
Und auch da, finde ich, ist es dann auch nicht schlimm, wenn man mal so ein Jahr hat, in dem man zweite Liga spielt und auf die Einsatzzeiten kommt, sodass man das ganz gut überbrücken kann und nicht irgendwie als Rückschritt sehen muss.
Ja, da muss man ja wirklich sagen, haben es die Füchse ja auch einfach clever gemacht damals, ne? Mit Potsdam in der zweiten Liga. Ich meine, jetzt ist natürlich irgendwie Essig wieder momentan. Sie können da nicht hin und her tauschen, wie sie es wollen, müssen sich da quasi an die Transferregeln halten. Aber das ist nicht so groß. Also ich glaube, wenn man eine Relegation einführen würde, wie im Fußball, ich glaube, die wäre spannend jedes Jahr. Im Handball. Also da bin ich fest von überzeugt. Mit Balingen dann zurück in Liga 1, mit Jens Bürkler als Trainer. Der Name war ja heute schon mal einmal gefallen. Was war das denn für dich für eine Zeit persönlich? Anfang 20, ihr wolltet euch dann in der Bundesliga etablieren. Von wem hast du da damals am meisten gelernt?
Zuerst mal von meinem Papa. Mhm. Wir haben da auch, er war auch im ersten Profijahr der Co-Trainer von Balingen. Und wir haben dort auch und telefonieren auch fast noch täglich und tauschen uns da aus, sodass ich von zu Hause, von meinen Eltern sehr, sehr viel mitbekommen habe. Nicht nur was das Sportliche oder Handballerische betrifft, sondern auch was neben Feld wichtig ist. Dann war Jens auch ein wichtiger Trainer für mich. War am Anfang auch nicht immer ganz so einfach mit Spielzeit verteilen als junger Spieler. Vielleicht ein bisschen zu gierig auf Einsatzzeit ist. Aber unter ihm bin ich dann zum Bundesligaspieler geworden, sodass ich ihm auch viel zu verdanken habe.
Wie ist es denn so, wenn der Vater im Trainerstab ist? Ist das eher einfacher, was ja viele denken? Ich glaube, es ist schwieriger, weil der dich wahrscheinlich noch mal viel härter rannimmt als andere Spieler, oder?
Ja, es hat immer so seine Vor- und Nachteile. Wie du sagst, da hat man so ein bisschen einen anderen Fokus von ihm auf mich, wenn er der Papa ist. Aber wir haben das ganz gut hinbekommen, sodass wir unsere Handballthemen hatten, aber dann auch zu Hause wirklich auch nicht immer über Handball gesprochen haben.
Das ist auch wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man schon so eine Handballfamilie ist, dann muss man sich ja auch mal über andere...
Aber das hat ganz gut geklappt, und sodass es nicht immer Thema war.
Du bist dann zum BHC gewechselt, in erster Linie zu Sebastian Hinze. War er derjenige, der sich davon überzeugt hat?
Ja, also wir haben auch dort gesprochen. Zu der Zeit war es noch nicht klar, was er macht. Aber das war dann auch nicht mehr so wichtig, weil ich wollte den Schritt raus aus Balingen machen. Ich wollte weg, so ein bisschen mich in einem anderen Umfeld beweisen, mich zeigen. Von dem war der Schritt der richtige.
Das heißt, der hat dich geholt und ist dann gegangen?
Wenn man es hart ausdrückt, kann man so sagen, aber es war auch so gerüchteweise auch bei mir klar, dass es passieren könnte. Hat er jetzt nicht von sich aus zu mir gesagt, aber darauf habe ich mich eingestellt, dass das passieren kann, war jetzt aber nicht so
ausschlaggebend. Er hat nicht mit dem Augenzwinkern gesagt, komm, wir machen das in 2 Jahre und dann hole ich dich,
wir starten den zweiten Anlauf. Nein, das war damals noch nicht absehbar.
Okay, aber der Kontakt ist nie abgerissen. Also
der Kontakt ist nie abgerissen, genau. Und hat dann auf den zweiten Anlauf geklappt.
Wann, also wie stelle ich mir das vor? Ruft dann einfach Sebastian Hinze an und sagt, pass auf, ich hab da noch mal dieselbe Idee. Wie sieht's denn aus?
Ja, erster Kontakt natürlich über Berater, und dann haben wir telefoniert mehrmals, und dann war die Idee klar, dass ich hierher kommen möchte, dass er mich hier haben möchte, und dann war das eigentlich auch eine schnelle Entscheidung.
Was macht Sebastian Hinze als Trainer aus? Weil, also ich weiß ja zum Beispiel Ivan Martinovic, mit dem hatte ich mich damals bei der Olympia-Qualifikation in Hannover unterhalten. Und damals, ich bin ja dann auch ein ehrlicher Typ, ne? Ich habe dann gesagt, ich hoffe, du freust dich noch auf die Löwen, weil wir waren damals 12 da und er kommt halt von einem Team, das, ich glaube, 2. war zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich ihn gefragt, so, ich hoffe, du freust dich trotzdem noch zu den Löwen zu kommen, so, weil, ne, sah ja alles nicht so geil aus. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, er möchte unter Sebastian Hinze trainieren. Was ist das, was Sebastian Hinze ausmacht?
Ja, in erster Linie ist seine Spielidee, wie er Handball spielen möchte, mit einer guten Abwehr und einem Tempospiel, was auch gut zu mir passt oder wovon ich als Außen profitieren kann. Und dann spielt auch immer so eine menschlich-persönliche Rolle, spielt menschliche-persönliche eine Rolle, so wollte ich sagen. Und sowas spürt man einfach in Gesprächen oder in Telefonaten, ob das passen könnte. Und das hat dann ganz gut gepasst.
Es kam dann Jamal Naji, alles neu quasi, alles anders. Und dann auf einmal Abstiegskampf. Du bist dann in 3 Jahren 2-mal abgestiegen. Macht das auch mental was mit dir, mit einem Spieler? Oder steckt man das weg, weil man auch sieht, warum es so gekommen ist?
Naja, das ist schon schwierig. Vor allem, weil ich 2-mal abgestiegen bin. Und in dem Jahr habe ich dann den Verein gewechselt. Das war nochmal,
ach so, okay.
Man denkt immer so ein bisschen, du bist ja eh weg oder so, ist ja im Grunde genommen egal für dich persönlich, aber eigentlich war es Gegenteil der Fall, weil man so ein bisschen nicht erfolgreich war und daraufhin den Verein wechselt und so ein bisschen die Jungs da nicht im Stich lässt, aber halt einfach was hinterlässt, was so nicht passieren hätte dürfen. Das war schon schwierig, die ersten Wochen auch im Sommer, mental, aber habe ich dann ganz gut geschafft, mit ein bisschen Pause das Ganze zu verarbeiten.
In diese Zeit fiel dann auch dein Debüt für die Nationalmannschaft. Wie wichtig ist dann so eine, ich nenne es mal externe Bestätigung?
Ja, das ist schön. Das ist immer schön, wenn sowas passiert. Dass so die persönliche Leistung bestätigt und anerkannt wird, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. War dann auch eine coole Woche mit zwei Länderspielen, die ich machen durfte, auf die ich sehr stolz bin, sodass ich mich da sehr gefreut habe.
Das hätte ich fast gesagt, du hast ja dann so dein Länderspieldebüt sogar für dich im Schwäbischen abgeleistet, was aber ja eigentlich streng genommen gar nicht stimmt, wenn man diese Hallensituation mal sieht. Es ist die Halle von Ratio Farm Ulm.
Neu-Ulm.
Aber sie steht ja in, ja. Die Halle steht ja in Bayern, lustigerweise. Ja. Das ist ja auch eines dieser kuriosen Dinge, die niemals jemand gemerkt hätte, weil es am Ende steht das Ding in Ulm. Aber dann kommt da dieser Fluss und dann steht das Ding halt nicht in Ulm, sondern in der anderen Stadt Neu-Ulm. Aber es wäre ja niemals aufgefallen jemandem, wenn es nicht Corona gegeben hätte und tatsächlich sich damals der Basketballverein Ratio Farm Ulm sich den bayerischen Corona-Reglements unterwerfen musste. Und die haben ja ihr Trainingszentrum dann in Baden-Württemberg gehabt. Das heißt, da galten die Corona-Regeln von Baden-Württemberg. Und in Bayern waren es dann die Corona-Regeln von Markus Söder damals. Super kuriose Situation. Ja. Und deswegen, ja, streng genommen hast du dein Länderspieldebüt nicht im Schwäbischen, ja, sondern in Bayern gemacht.
Ganz streng genommen.
Was macht das mit dir? und dein zweites auch noch. Das zweite Spiel war nämlich dann in München in der Olympiahalle. Zweites Spiel
war in München, ja. Und der komplette Lehrgang war auch in München.
Ja, stimmt. Also von dem, Tag des Handballs in München.
Genau.
Ja, das ist schon was Besonderes. Also ich glaube für die Nationalmannschaft unterwegs zu sein, das wird nie alltäglich sein, ne?
Nein, auf keinen Fall. Ich glaube auch, egal wie viele Länderspiele man hat, es wird immer was anderes sein als für den Verein.
Okay, aber wie emotional macht das einen, wenn man einmal gewesen ist und irgendwie jetzt gerade die Tür so ein bisschen mehr geschlossen ist, als sie mal war?
Ja, ich versuche, es ist eine Floskel, glaube ich, versuche mich da wirklich dann auf den Verein zu konzentrieren und hier meinen Job zu machen und das Ganze als Zusatz zu sehen. Wenn ich hier gut spiele, meine Leistung bringe, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich nochmal nominiert werde. Wenn es so ist, dann freue ich mich drüber. Wenn nicht, dann habe ich den Verein, wo ich dann weiter Gas gebe.
Wie bist du hier angekommen? Du warst dann, glaube ich, einer der wenigen Spieler, die dann auch bei der Pressekonferenz hier gewesen sind. Ja. Hast du da schon gemerkt, okay, das ist hier ein bisschen anders? Ich weiß nicht genau, ob es bei anderen Vereinen auch so große Pressekonferenzen und Co. gibt, Saisoneröffnungen vor 1000 Leuten. Da sind die Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, machen da schon einen Unterschied zu anderen Vereinen.
Ja, das habe ich von Tag 1 gemerkt, dass die Strahlkraft der Löwen schon besonders ist. Wir hatten die Saisoneröffnung, ich weiß nicht mit wie viel Zuschauern oder Gästen, die da waren. Das war schon wirklich was Besonderes und war ich so auch nicht gewohnt. Und dann geht es weiter mit Kindertraining oder Autogrammstunde nach den Spielen, was einfach nochmal eine Stufe höher ist als alles, was ich davor kannte.
Ja, ich glaube, das ist auch was, auf das wir auch einfach stolz sein können bei den Rhein-Neckar-Löwen, dass wir auch so eine nationale Strahlkraft haben. Ja. Also egal, wo ihr hinkommt, es sind Löwenfans in der Halle. Ja. Also ihr seid nie allein.
Auch wir hatten es in Potsdam, wo eine Gruppe dabei war, dann höre ich immer von vereinzelten Fans, die Dauerkarten haben, aber aus Berlin oder aus wo auch immer,
ganz krass, ne?
Für die Heimspiele anreisen. Und das ist schon was cool ist und was wir auch alle zu schätzen wissen. Und wie du gesagt hast, darauf kann der Verein sehr, sehr stolz sein.
Ja, ich führe immer alleine den Zuschauerschnitt aus der letzten Saison an, den wir gesteigert haben, obwohl wir am Ende Zwölfter sind. Ja, also ist schon wirklich Wahnsinn. Also ich persönlich bin immer noch, auch nach 12 Jahren, einfach stolz für diesen Verein, meinen Beitrag leisten zu können. Aber was sind so deine Freizeitaktivitäten neben Golf, die du hier so machst, also mit Mitspielern oder Ähnlichem?
Ja, Heidelberg liegt das sehr nahe, dass man Kaffee trinken geht in der Stadt.
Du wohnst auch in Heidelberg, oder?
Nee, ich wohne hier in Roth, ein bisschen außerhalb. Aber der Weg ist ja jetzt nicht der weiteste. Ist
der Nachbar von Olli, oder?
Nicht ganz. Ja, nicht ganz, nein. Aber so mal Kaffee trinken mit den Jungs, wenn meine Freundin da ist, gehen wir auch ab und an mal in die Stadt, sodass wir da uns die Zeit vertreiben können.
Ja, aber kannst du ja mal in dem Aquazoo Roggisch vorbeigucken. Was mal?
Ja, nein.
Musst du mal machen, ey.
Habe ich noch offen, habe ich auch nur Geschichten davon gehört. Habe ich wenig Bezugspunkte bisher dazu und kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Ist
krank.
Aber es ist.
Ich war zwei, dreimal da irgendwie, mal auf dem Kaffee so. Dann hat er mir mal seinen Garten gezeigt. Also da kannst du, also wo andere Leute Rasen haben, hat der da einfach 10 Becken oder so.
Fische.
Ja, Fische. Also unfassbar viele Fische und ja, einfach irgendwie, ich glaube 4, 5 Becken sind das, unterschiedliche, weil ich glaube, da hat jeder Fisch seine eigene Temperatur, so irgendwie. Weiß nicht, ob er die vorher anmelden kann oder was. VIP-Bereich für Kois oder was. Aber das ist schon wirklich ja. Krass. Ja, aber es ist eine schöne Ecke. Wir haben ja vor allen Dingen auch unfassbar viele Seen. So, da kann man ja auch immer schön spazieren gehen. Mit wem machst du aus der Mannschaft so am meisten?
Hier mit den Scandi-Jungs, mit den Golf-Jungs. Aber so haben wir auch ein gutes Klima untereinander, dass wir wenig Grüppchen haben, dass das alles freundschaftlich verbunden ist.
Also die Teamchemie ist schon krass dieses Jahr. Ja. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, also klar, wir haben das paar Jahre lang nicht so krass gehabt, lassen wir es mal so stehen, aber das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Und ich hoffe einfach, dass ich daraus auch einfach was entwickeln kann in den nächsten Jahren.
Aber das glaube ich auch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch außerhalb der Platte gut verstehen. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit, gerade wenn wir Auswärtsspiele haben oder die ganzen Busreisen und so, dass da die Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft sehr wichtig ist.
Ansonsten beobachtest du andere Sportarten, die hier noch so geboten werden? Also gehst du mal zum Basketball, mal zum Waldhof, zu Hoffenheim? Oh, was habe ich gesagt?
möchte ich ja. Aber hat bisher einfach noch nicht gepasst. Okay. Die Adler Mannheim habe ich noch offen, dass wir da mal hingehen. Ich war bei der DTM beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Das war cool. Hoffenheim fällt als FC-Fan, als Auswärtsspiel leider weg.
Ist auch nicht so das Highlight. Also ja, ist ja so. Also.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, da bin ich sehr sportbegeistert, aber habe es noch nicht geschafft.
Okay. Aber da gibt es auch so Reisegruppen, ne? Also so Juri und Co., die sind, glaube ich, viel unterwegs. Ja,
beim Basketball auch. Hier bei den
Academics. Bei den Academics sind momentan ganz hoch im Kurs unsere Dänen, die da gerne hingehen. Steven und Jon, die da unterwegs sind, weil die Academics einen dänischen Spieler haben. Bakary Dibber. Und deswegen, die haben sich sofort befreundet. Aber also für dich ist es... Also,
gibt es Basketball in Dänemark?
Offensichtlich. Aber also die haben halt dann da diese Verbindung zu dem Dänen, aber ich kann dich trösten, Schwaben haben die Academics nicht. Es gibt da leider keinen. Es gibt da leider keinen, der deine Sprache spricht. Aber ja, die sind vor allen Dingen gerade wirklich gut drauf. Die sind momentan Zweiter in der BBL, klar auf Playoff-Kurs. Adler Mannheim, auch immer eine Reise wert. Ja. Da muss ich auch echt sagen, haben wir hier eine geile Region. Ne? Also die Leute sprechen immer von Berlin und so. Aber wenn du mal überlegst, in Berlin, aber Berlin, klar, die haben dann Hertha, die haben Union. Aber wenn du mal guckst, wir haben, wenn du jetzt rein der Liga-Zugehörigkeit nachgehst, hier im Umkreis, dann hast du mit dem KSC zweite Liga, du hast mit Hoffenheim erste Liga, du hättest sogar noch Sandhausen in der dritten Liga, dann hast du die Adler, Eishockey erste Liga, du hast uns, du hast die Academics, also das ist ja jetzt auch alles, ich meine, Berlin ist riesengroß, ich habe da ja mal gelebt, hier ist brutal viel geboten und ich habe nie das Gefühl, dass der eine dem anderen Zuschauer wegnimmt, weil wir alle ein gutes Überleben haben, weil auch jeder so ein bisschen irgendwie einzigartig ist. Das ist schon ziemlich cool. Als ich gerade unten in der Kabine war heißes Tischtennis-Duell, Willner Späth. Wie bist du da so aufgestellt?
Ja, Tischtennis ist nicht so meine Sportart. Okay. Da halte ich mich eher zurück, aber es wird wirklich sehr, sehr viel gespielt.
Ja, vor allem mit harten Bandagen, habe ich das Gefühl gehabt.
Es ist ein harter Kampf dort an der
Platte. David Späth, der hatte, glaube ich, heute nicht so einen guten Tag. Und dann hat er, glaube ich, mitbekommen, dass wir es mitbekommen haben, dass er nicht so einen guten Tag hat. Und das fand er gar nicht lustig. Da war kurz mal Laune im Keller, ey.
Ja, es kann der Auslöser so eine verlorene Tischtennispartie schon sein.
Echt jetzt? Boah. Aber ich dachte mal, Fußball ist so das Riesenthema bei euch.
Ist es auch nach wie vor. Das bleibt auch, wird auch sich nie ändern.
Wer ist denn der beste Fußballer bei uns?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Ja, ich weiß, deswegen stelle ich sie ja. Das ist ja mittlerweile ein Standard.
Wir hatten ja mal diese kleine Instagram-Clip, wo die gefragt wurde. Und da war, glaube ich, Ulle Forssell Schäfer. Ja,
aber da habt ihr euch doch abgesprochen.
Ja, das war auch mehr so.
Da habt ihr euch doch.
Ein Insider innerhalb der Mannschaft.
Kann der Fußball spielen? Nee? Sagst du nichts?
Er macht ab und an ein paar Tore. Braucht aber auch viele Chancen.
Also, du hast mir zwei Sekunden zu lange überlegt. Ja, ich weiß. Der Kollege Kohlbacher behauptet.
Nee, Kohlbacher ist, aber er ist der klassische Mittelstürmer.
Ist
Bewegungsradius.
Wenn du jetzt sagst, dass Kohlbacher ein guter Fußballer ist, dann müssen wir da bitte kurz rausschneiden gleich.
Guter, er schießt die meisten Tore, das muss man schon sagen. Er
steht im Weg rum.
Aber jetzt der beste
Fußballer. Und wird angeschossen wahrscheinlich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlicherweise. Ja, aber das wird immer ein spannendes Thema. Wir haben ja immer so Phasen in diesem Podcast, ne? Also am Anfang war Fußball eines der größten Themen. Das wurde dann irgendwann abgelöst von dem Sauna-Thema zwischen Uwe Gensheimer und Andi Schmid. Da haben wir auch, was haben wir noch gehabt? Stimmt, das war auch, wir haben dann immer so Themen, die sich dann so über verschiedene Gäste ziehen. Stimmt, das war die Grilleinladung, wo Andi, da hat Olli Rogisch sich darüber beschwert, dass er bei Andi Schmid zum Raclette, nicht zum Grillen, zum Raclette eingeladen war und Olli dann bei Familie Schmid so wenig Fleisch vorgefunden hat, dass er selber noch Fleisch gekauft hat. ja, stimmt. Andi Schmid, der immer rumgeheult hat, dass der Uwe Gensheimer die Sauna zu heiß gemacht hat. Ja, das war auch lange Thema. Ja. Und Yannick Kohlbacher, der einfach immer noch hart behauptet, er sei der beste Fußballer in der Mannschaft. Das muss ja Juri Knorr sein. Also ich weiß, dass Patrick Götzke ein überragender Fußballer ist. Wir haben schon das ein oder andere Benefitspiel gemeinsam verbracht. Aber
Juri hat halt das Problem, dass er bei Jung spielt und Jung dieses Jahr im Fußball unterlegen ist.
Wann waren Sie das nicht? Ich wüsste nicht, dass Jung mal irgendwann besser war.
Ja, das stimmt.
Also so schlecht wie, ich glaube, letztes Jahr war Jung, glaube ich, noch nie. Dieses Jahr, ja, bis zum ersten Tor. Oh Gott. Oh, krass. Also Jung ist quasi Schalke. Oh mein Gott. Ja. Wie sehr freust du dich auf Weihnachten? Wie verbringst du Weihnachten?
Wahrscheinlich zu Hause bei meiner Familie. Mit Mama, Papa und meiner Schwester. Spielplan ist ja auch in Ordnung, sag ich mal. Mit Stuttgart zu Hause und in Stuttgart und zu Hause Wetzlar.
Genau, am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Ja. Aber ganz gemütlich im Kreise der Familie.
Und was gibt es da zu essen? Da möchte ich gerne mal eine Umfrage
Wir haben kein Gericht, das es immer gibt.
Ah, okay.
Raclette ist immer häufig dabei. Von dem her weiß ich es noch gar nicht,
was
es da gibt.
Also das, okay, das, ich glaube, damit würde ich nicht klarkommen, sage ich ehrlich. Also bei mir muss es Heiligabend immer dasselbe geben. Also bei meinen Eltern gibt es auch immer dasselbe. Es gibt immer Semmelknödel mit Fleisch, Rotkohl, so ein typisches Weihnachtsessen halt. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei meiner Oma dann tatsächlich die andere Variante, die Ruhrpott-Variante, sage ich immer so schön. Da gibt es dann Kartoffelsalat mit so Bockwürstchen.
Ja, das hatten wir auch schon, aber Raclette kommt häufig vor.
Mal schauen. Das ist so ein Silvester-Ding für mich. Finde ich an Silvester irgendwie. Stimmt. So richtig voll gefressen, kugelrund ins neue Jahr. Aber Silvester, bist du ein Silvester-Typ? Ich überhaupt nicht. Mich interessiert Silvester wirklich wenig. Also ich feiere jetzt wahrscheinlich wieder alleine in Oberstdorf, weil ich dann da noch beruflich bin, aber der Tag ist natürlich frei. Aber irgendwie, da gibt es Leute, die dann sagen, wie kannst du Silvester alleine feiern? Und ich denke mir, ist mir irgendwie egal, weiß ich nicht. Ja. Weihnachten finde ich also ganz krasser Gegenteil.
Auch, ja.
Da muss ich Familie haben, muss ich auch zu meiner Familie ins Ruhrgebiet fahren. So, aber Silvester interessiert mich irgendwie nicht. So, da stört mich dann eher die Ballerei. Mag ich nämlich gar nicht so sehr. Ja. Und mein Hund auch nicht. Hast du Haustiere?
Nein.
Bist du kein Hundemensch oder sowas?
Nee, also wir hatten in der Familie nie Haustiere, von dem habe ich das auch von Kindheit nicht so geprägt. Und ich finde Hunde süß, ich finde Hunde toll, okay. Aber so einen selber zu haben, war bisher nicht
dafür. Warum? Weil du die Verantwortung scheust, oder?
Ich weiß es gar nicht. Es kam nie so in Frage für mich. Oder auch für meine Freundin, von denen haben wir da aktuell.
Ja, kommt bestimmt noch. Also ich könnte mir ein Leben ohne Hund gar nicht mehr vorstellen, ehrlicherweise. Ja, vielen Dank, dass du, bei dir muss ich ja wirklich ganz doppelt und groß nochmal Danke sagen. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu komisch für dich, dass wir quasi alles nochmal gemacht haben.
Nee, ich denke, es wäre komisch gewesen, so ein paar Tage später das direkt
wieder zu
machen, direkt wieder aufzunehmen. So war es jetzt natürlich das Aktuelle auch was anderes, von dem her. hoffe ich, dass wir nicht nochmal kommen.
Also wir haben ja, wir können ja...
Dass es nicht nochmal so weit kommt.
Aber ich kenne jemanden am Tisch, der das noch mehr hofft, als wir, ja, als wir beide zusammen. Also stimmt, ja. Rüdiger, ne, du hast wahrscheinlich schlaflose Nächte gehabt, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, es ist Technik, da steckt man nicht, ja, drin. Und wenn jetzt die Lösung so einfach war, wie wir glauben, dass sie war, aber um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben tatsächlich zwischen jeder Kategorie aufgehört, haben es uns angehört, okay, es klingt normal, und haben es jetzt auch erstmal in dem Projekt so gespeichert, dass es eigentlich nicht mehr ganz weg sein kann. Ja, jetzt sollte das, also ein drittes Mal, dann machen wir es auf jeden Fall online, weil da haben wir nämlich offensichtlich weniger Probleme drin. Vielleicht machen wir da einen Running Gag draus. Wir machen einfach alle 14 Tage machen wir einen Podcast und am Ende vergleichen wir, wie gleich die alle sind. Ja, trotzdem vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit für uns genommen hast.
Danke.
Heute ist dann, Rest ist dann frei, oder hast du nochmal Training gleich?
Nee,
ist frei, okay. Ja, vielen Dank, liebe Löwenfans, dass ihr reingehört habt. Die üblichen Sachen, Tickets kaufen für Flensburg. Flensburg, Donnerstagabend, das wird ein krasser Fight, logischerweise auch gegen Magdeburg. Drei Tage später ist natürlich für Ticketverkauf nicht ganz so geil, dass diese zwei Top-Gegner innerhalb von drei Tagen beide in die SAP-Arena kommen. Trotzdem brauchen wir euch Fans bei beiden Spielen. Also vielleicht guckt ihr, dass ihr es möglich machen könnt, dass ihr zu beiden Spielen kommt. Für Eisenach gibt es dann leider nichts mehr. Aber ansonsten wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Danke, dass ihr reingehört habt. Das war Folge 98 mittlerweile. Du bist jetzt einen nach hinten gerutscht. Und ja, wie ihr mitbekommt, ist wie ein Adventskalender. Noch zwei Folgen, dann haben wir die 100 und da haben wir was Besonderes für euch. Arbeiten wir zumindest dran. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Löwenfunk. Eine gemeinsame Produktion von Radio Regenbogen und den Rhein-Neckar-Löwen. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.